Ich grüße damit alle Hörer, die gerade eingeschaltet haben. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, wenn es heute darum geht, wieder um das Buch Scheidung, wenn Wege sich trennen. Darüber werden wir uns wieder austauschen. Es ist der zweite Teil der Sendung. Der erste Teil gibt es auch zum Nachhören. Wer den verpasst hat und wer den sich trotzdem nochmal anhören möchte, nochmal kurz zu allen, die jetzt beim ersten Mal gar nicht dabei waren. Charlie Lücker hat ein sehr gründliches Bibelstudium zu dem Thema Scheidung und Wiederheirat gemacht und hat lange geforscht, wie es zu den unterschiedlichen theologischen Auffassungen gekommen ist. Dabei hat er sich nur nach biblischen Maßstäben gerichtet und nicht nach der Kirchengeschichte. Ganz klar muss gesehen werden, dass nach der Bibel Scheidung nicht Gottes Ziel einer Ehe ist, sondern an erster Stelle immer Wiederherstellung und Heilung stehen sollte. Grüß dich, Charlie, heute zu dem zweiten Teil, wo es darum geht, um das Buch Scheidung, wenn Wege sich trennen. Ich bin schon ganz gespannt, was wir da herausarbeiten können.
Ich freue mich auch wieder, bei dir zu sein.
Ich werde jetzt einfach mal weitermachen an der Stelle, wo angenommen sich jetzt ein paar dazu durchgerungen hat, wo es vielleicht konkreter schon wird, dass sie sich eventuell scheiden lassen wollen. Und dann wird ja vom Gesetz her ein Jahr Trennungszeit vorgeschrieben. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre dafür, dass die beiden eine größere Klarheit drin bekommen, ob sie sich nun wirklich scheiden lassen oder doch nicht. Aber ich glaube, du hast da noch einen kleinen Unterschied herausgearbeitet.
Ja, diese Trennungszeit, die der Gesetzgeber vorgegeben hat, ist natürlich hauptsächlich dafür, damit der Richter weiß, ob die Ehe wirklich zerrüttet ist. Also sonst würde man wahrscheinlich Scheidungen haben und dann 3 Wochen später wollen die wieder heiraten und so weiter. Das will man vermeiden. Und es ist ja in Deutschland so, dass 1 Jahr Trennungszeit mindestens nachgewiesen werden muss. Und wenn nach diesem einen Jahr einer der beiden Partner sich nicht scheiden lassen möchte, dann verlängert sich das automatisch auf 3 Jahre. Nach den 3 Jahren allerdings wird dann vom Richter die Ehe geschieden. Ich sprach in meinem Buch auch von einer Trennungszeit. Damit meinte ich aber etwas anderes, nämlich dass das Paar sich vereinbart, eventuell räumlich zu trennen, wenn es nicht anders geht, um aus der Distanz heraus nochmal ganz neu über die Ehe nachzudenken, sich dem Partner nochmal neu anzuschauen, neue Ebenen zu finden, wie man sich begegnet und so. Ich denke, es ist gut, wenn man das unterscheidet, dass das nicht ein und dasselbe ist.
Okay, und schon habe ich wieder was Neues dazugelernt. Das wusste ich jetzt so auch nicht. Da bist du wirklich wohl ein Fachmann auf diesem Gebiet.
Ja, nach so langer Zeit beschäftigen damit, bleibt das nicht aus, denke ich.
Ich habe da einen kleinen Abschnitt gefunden in deinem Buch. Ja, das ist in diesem Kapitel, wo es um die 5 Phasen der Trauer geht. Da hast du das ja eingeteilt, beziehungsweise ich glaube, diese 5 Phasen sind wahrscheinlich gar nicht von dir erstellt. Die sind wohl prinzipiell für alle Arten von Trauer gedacht, dass es erstmal wahrscheinlich passieren wird, dass man das Ganze nicht wahrhaben möchte. Und eine 2. Phase wäre dann darüber, über die Situation eine Wut oder ein Zorn zu bekommen oder dann auch nochmal zu verhandeln, wäre eine 3. Phase. Und weiter dann kann es passieren, dass eine Depression entsteht, ein extremes Niedergedrücktsein und schließlich dann hoffentlich am Ende, dass es zu einer Akzeptanz kommt, dass man diese ganze Situation akzeptiert. Und dazu lese ich gerade mal ein paar Zeilen vor aus deinem Buch, was du dazu geschrieben hast. Indem sie akzeptieren, was sie nicht ändern können, gewinnen sie neue Kraft. Sie haben jetzt losgelassen und klammern sich nicht weiter an diese tote Ehe. Sie können ihren Ehepartner gehen lassen. Jetzt können sie ihre Ehe, ihren Ehepartner und ihre Zukunft neu in Gottes Hand legen. Dazu ist mir jetzt so eingefallen, beziehungsweise ja, ich habe da schon Zeugnisse gehört oder gelesen, dass Gott schon das Wunder gewirkt hat. Wenn einer da bereit ist, das loszulassen, das zu akzeptieren, dass es jetzt vorbei ist, das heißt, dieses ganze Kämpfen jetzt so hinter sich hat und sagt, jetzt ist es halt so, dass gerade dann, wenn man das losgelassen hat, Gott doch noch eine Wende schenkt. Ja, ich habe jetzt noch gar kein ganz konkretes Beispiel im Kopf. Ich weiß nur, dass ich solche Sachen schon mitbekommen habe, dass jemand gesagt hat, jetzt ist es aus und vorbei. Und dass da Gott dann so fast wie ein Wunder geschenkt hat. Hast du solche Phänomene auch schon mitbekommen?
Ja, das habe ich durchaus. Das verwundert mich aber auch nicht, weil wir finden diese Geschichte auch in der Bibel wieder. Wir finden dort so diesen Hinweis, wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, kann daraus keine neue Pflanze wachsen. Und so ist es oftmals auch mit einer Ehe, die sich verrannt hat. Also wo sich die Ehepartner verrannt haben in ihrem Bild vom anderen Partner, in ihren Erwartungen, in ihren enttäuschten Hoffnungen und so weiter, kann es dann sein, wenn sie zu dem Punkt kommen, dass sie das jetzt loslassen können. Dass sie also sagen, okay, ich werde das nicht bekommen. Dass sie dann wieder eine neue Freiheit finden, ihrem Partner aus neuen Augen zu sehen. So ein Sterbeprozess kann sehr hilfreich sein, damit Neues kommt. Solche Beispiele habe ich auch einige oder ein paar einzelne auf meiner Homepage gesammelt, unter der Rubrik Fakten. Und ich habe festgestellt, es ist viel leichter, Lebensberichte zu bekommen von Christen, die durch Scheidung gegangen sind, als Lebensberichte von Christen zu bekommen, die kurz vor der Scheidung standen und sich dann doch nicht haben scheiden lassen.
Also das wäre doch schon eine super Ermutigung auch für andere, die an diesem Punkt angekommen sind.
Ja, man muss sich fragen, ob es eigentlich vorgelebt wird. Also ob wirklich die Fälle, dass Ehen zwar durch eine sehr schwere Krise gehen und eventuell von einer Scheidung stehen, das dann aber überwinden, in unseren Gemeinden eventuell gar nicht so häufig vorkommt. Das weiß man nicht. Andererseits habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass ich auch relativ bekannte Pastoren angesprochen habe, bei denen es bekannt ist, dass sie in ihrer Ehe dort standen und dass sie wieder zusammen sind mit dem Ehepartner auch seit Jahren und die waren nicht bereit, mir ihre Geschichte zur Verfügung zu stellen.
Ja, das ist wirklich schade. Ist doch auch ein Wirken Gottes, das ist doch auch ein Zeugnis.
Ja, ich frage mich, ob die sich schämen, ich weiß es nicht. Aber ich halte es für sehr wichtig, deswegen habe ich mich auch bewusst auf die Suche gemacht nach solchen Lebensberichten, um die auch auf meiner Homepage zu haben, um zu zeigen, es muss nicht in Scheidung enden. Das ist mir ganz wichtig. Ja, das ist christel-lebensberatung.de.
Unter der Rubrik Fakten kann man diese Zeugnisse dann finden.
Ja.
Ja, da lohnt sich sicher mal nachzulesen. Dann müssen wir das hier jetzt nicht alles noch weiter vorlesen oder so.
Aber ich finde es schon wichtig zu sehen, dass wenn man den Mut aufbringt, sich auf diesen Sterbeprozess einzulassen, also wirklich seine Hoffnungen, seine Wünsche, seine Vorstellungen zu begraben, die vor Gott loszulassen und zu erwarten, dass Gott einem dem Partner nochmal ganz anders zeigt, dass darin sehr viel Hoffnung stecken kann.
Ja, wenn man sozusagen zu der Haltung kommt, wo man wirklich aus ganzem Herzen sagen kann, dein Wille geschehe, Herr.
Ja, genau. Und das ist nicht so leicht, wie sich das anhört. Man denkt ja vielleicht, als Christ sollte das völlig normal sein, dass ich mich nach Gottes Willen ausstrecke. Aber wenn es um sowas Existenzielles geht wie meine Ehe, ist das nicht so leicht.
Das stimmt, da muss ich dir wirklich recht geben. Habe ich auch schon so erlebt. Es ist ja, weil du es eben so vom Sterben hattest, wenn das Samenkorn sterben muss. Jetzt gibt es ja auch Punkte, wenn diese Akzeptanz passiert ist und es wirklich kein Zurück mehr gibt, dass dann derjenige, der noch extrem an der Ehe festgehalten hat bis fast zum Ende, dass der dann auch so ein Gedanke entwickeln kann, dass er jetzt am liebsten eigentlich sterben würde. Und da hast du jetzt auch in deinem Buch ein Absatz geschrieben, dass es ein Grund bzw. kein Grund gibt, sich umzubringen. Und das möchte ich mal gerade eben vorlesen. Lassen Sie sich nicht einreden, dass Sie nun geschieden vor Gott weniger wert sind. Gott weiß, dass wir Menschen immer wieder daran scheitern, nach seinen Vorgaben zu leben. Auch wenn Gott die Ehe als ein lebenslanges Bündnis geschaffen hat, so weiß er doch darum, dass Ehepaare scheitern und Ehen geschieden werden. Ebenso wie in anderen Lebenssituationen will Gott Ihnen auch jetzt helfen, Ihr Leben neu zu gestalten und wieder Frieden zu finden. Und weiter hast du geschrieben, dass in einer Online-Umfrage, die du oder die ihr gemacht habt, 73% der Teilnehmer erfahren haben, dass sie Gott während oder nach der Scheidung ganz neu erlebt haben. Und du kannst direkt von deinem eigenen Erleben berichten. Gott ist dir sogar durch deine Katzen begegnet.
Ja, das ist richtig. Also erstmal, ich habe so eine Online-Umfrage gemacht, da haben 300 Leute daran teilgenommen, was schon eine sehr beschauliche Zahl. Und 73% haben eben gesagt, dass sie Gott während oder nach der Scheidung neu erfahren haben. Aber es ist auch so, dass ungefähr die Hälfte der Befragten angegeben haben, dass sie Selbstmordgedanken hatten. Also dass sie wirklich so eine Lebensmüdigkeit erlebten. Das gehört sicherlich auch mit in diese 5 Phasen, nämlich in die Depressionsphase. Aber nur 7% haben tatsächlich einen Suizidversuch durchgeführt, von denen, die daran teilgenommen haben. Also das zeigt uns schon, dass die Gedanken zwar relativ nahe sind, dass auch dieses Ausgelaugtsein und auch die Zukunft nicht mehr sehen und diese Depression recht stark ist, was uns zeigt, dass Scheidung kein Kinderspiel ist, aber dass es nicht zwangsläufig dazu führt, dass jemand völlig am Leben verzweifelt. Das hängt sicherlich damit auch zusammen, dass man einen persönlichen Werteverlust erlebt, dass man in Einsamkeit fällt und dass das Selbstbild ziemlich zerbricht, wenn nicht völlig zerbricht. Aber ich möchte auch von meinen Katzen erzählen, die kleine Therapeuten für mich waren, als es mir so ging. Ich hatte ja 2 Katzen zu Hause, die dann auch immer auf mich gewartet haben, wenn ich nach Hause kam. Und die 2 spürten sehr deutlich, wenn es mir nicht so gut ging. Und das quittierten sie damit, dass sie meine Nähe suchten. Und mal die eine, mal die andere legte sich dann auch bei mir auf den Schoß. Und wenn sie merkten, dass ich unruhig wurde, dann haben sie dann so die Krallen ausgefahren, um mir damit zu signalisieren, du bleibst jetzt schön sitzen, damit wir hier 2 schmusen können. Was mich dann dazu gezwungen hat, ruhiger zu werden. Und einfach auch ihre Nähe, ihre körperliche Nähe, ihr Schnurren, ihr Interessiertsein an mir, all das hat mir sehr geholfen. Und darin habe ich dann auch die Freundlichkeit Gottes für mich gesehen. Das wird mir übrigens von so manchen Tierbesitzer Ähnliches berichtet. Nicht nur bei Katzen, sondern auch bei Hunden zum Beispiel.
Ja, ich kann das auch bestätigen. Also wir haben auch 2 Katzen und wenn es mir ziemlich mies geht und dann erlebe ich das fast so ähnlich, wie du das gerade berichtet hast. Die kommen dann und also die strahlen wirklich eine fantastische Ruhe und so einen Frieden aus, gerade wenn Katzen anfangen zu schnurren. Also ich glaube, das ist wirklich das weltbeste Beruhigungsmittel, was Gott da erschaffen hat.
Ja, zumindest für solche, die Katzen lieben.
Das ist richtig. Besonders ermutigend finde ich den Abschnitt, was du über die Nähe Gottes in einer solchen Lage schreibst. Also nach der Meinung vieler Christen, die nicht einmal davon betroffen sind, dürfte Gott Personen, denen eine Scheidung bevorsteht oder die eine solche hinter sich haben, alles andere als nahe sein. Doch genau das Gegenteil erfahren nicht wenige, dass er ihnen nämlich trotz ihres Scheiterns nahe ist. In deinem Dienst als Eheberater wirst du auch mit Hindernissen konfrontiert, bei denen es den Ratsuchenden nicht gegeben ist, Gottes Nähe zu erleben. Was könnten solche Blockaden sein, dass sie diese Nähe nicht erleben?
Das fängt schon mal damit an, dass sie spezielle Vorstellungen haben, wie Gott jetzt handeln müsste. Eben von dem her, was sie gelehrt wurden oder welche Sicht sie selber haben darüber, wie das geheiligte Leben eines Christen auszusehen hätte und wie ein Christ mit Ehe umzugehen hätte und so weiter. Ich denke mal, viele dieser Punkte spreche ich ja in meinem Buch an und zeige dort auch ganz andere biblische Aspekte auf, dass Gott eben nicht wie ein Polizist hinter uns herläuft und die Strafpunkte aufschreibt. Aber wir haben eben unsere speziellen Vorstellungen von Gott, die oftmals auch aus unserer Kindheit kommen, aus dem, wie wir unsere Eltern erlebt haben. Diese Gottesbilder sind für nicht wenige Christen belastend oder hinderlich in ihrer Entwicklung als Christ, aber dann gerade in solchen Krisensituationen wird es dann richtig schwer. Aber wir wissen ja auch, dass das, wodurch wir durchgehen und eventuell unser eigener Anteil an Handeln, der mit in diese Scheidung geführt hat oder hineinführt, nicht in Gottes Willen ist. Denn Scheidung ist ja nicht in Gottes Willen. Ursprünglich möchte Gott ja, dass eine Ehe lebenslang hält. Und Gott erlaubt Scheidung ja nicht aus Spaß, sondern eben weil Gott weiß, dass eben dieses lebenslang manchmal wirklich nicht möglich ist. Das heißt, wir sind in diesem Spannungsfeld, dass wir durch einen Prozess gehen, der eigentlich nicht im Willen Gottes ist. Und das Besondere daran ist, dass wir erleben dürfen und können, dass Gott uns auch darin nicht alleine lässt. Dass Gott Scheitern eben nicht verurteilt, sondern begleitet.
Das ist wirklich total erstaunlich, ja, finde ich auch so. Im Psalm 139 lesen wir in der Bibel, dass es David zu viel wurde, dass Gott alles über ihn wusste. Das hat Gott ihm durch den Propheten Nathan deutlich gezeigt, nachdem David zum Ehebrecher und zum Mörder geworden war. David überlegte, wie er dieser Gegenwart Gottes entfliehen konnte, weil er es vielleicht gar nicht aushalten konnte, dass Gott ihm so nahe kam. In allem stellte er fest, dass Gott alle Zeit bei ihm war. Und in dieser Beschreibung sticht hervor, dass Gott, ohne ihn zu ermahnen oder zurechtzuweisen, stets präsent war. Im Nachsinnen darüber wurde ihm deutlich, warum Gott so zu ihm stand. Es waren nicht Davids gute Werke und seine herausragende Frömmigkeit, die Gott dazu brachten, ihm weiter nahe zu sein. Gott hat ihn erschaffen und hat zu ihm und all seinen Tagen Ja gesagt, bevor er geboren war oder irgendein Tag seines Lebens gelebt war. Und das bewegte Gott dazu, David nahe zu sein. Das ist jetzt wieder mal ein Abschnitt gewesen aus deinem Buch, das Beispiel David. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich manche Leser an dem Punkt fragen, aber bei mir ist das nicht so. Gott hat mich verlassen. Es gibt auch die Ansicht vieler christlicher Lehrer, dass es einen Fluch des Ehebruchs über Generationen gibt. Wie siehst du das, Charlie?
Also dieser Psalm 139 bringt mich jedes Mal in Schwärmen, muss ich sagen. Und der hat sich für mich auch erst nach meiner Scheidung wirklich aufgeschlüsselt, dass ich das dann wirklich verstanden habe. Ich erinnere mich noch, wie ich das gelesen habe und der Heilige Geist zu meinem Herzen sprach, halt mal an, Charlie, lies das nochmal und mach dir mal klar, dass David das wirklich so meinte. Vorher waren das für mich nur lyrische, fromme Worte. Aber dann habe ich erkannt, dass David wirklich weg wollte, fliehen wollte vor Gott. Und wie sich das alles weiterentwickelt, ist eine ganz fantastische Sache. Aber bevor ich anfange zu predigen, komme ich auf deine Frage. Ich weiß, dass immer wieder vermittelt wird, dass Gott nicht dazu stehen kann. Dass Gott dich nicht begleiten könnte, nicht gut finden könnte, wenn eine Ehe zerbricht. Das ist ja das, was ich eben schon sagte, dass es Gott diese Spannung aushält. Zwischen dem, wenn etwas abläuft, nicht nach seinem Willen, und uns in unseren Versagen trotzdem zu begleiten. Man sollte meinen, dass eine Ehescheidung weniger wiegt als ein Ehebruch mit anschließendem Mord, wie es bei David war. Und auch David hat Vergebung gefunden. Du fragst nach dieser Ansicht, dass es einen Fluch des Ehebruchs über Generationen gibt und auch der Scheidung, da wird ja viel fantasiert. Da wird immer Bezug genommen auf eine alttestamentliche Bibelstelle, wo drin steht, dass Gott die Sünden der Väter zwei oder drei Generationen lang verfolgt. Was nicht weiter gelesen wird, ist, dass er aber den Segen über 1000 Generationen gehen lässt. Und ich habe über dieses Thema viel nachgedacht und ich habe auch zusammen mit einem Pastor eine Ausarbeitung gemacht, die sehr lang ist, also sehr umfangreich, wo wir nachweisen, dass es tatsächlich, dass nur einer fluchen kann und das ist Gott. Und kein Mensch. Das ist jetzt relativ kompliziert. Aber da haben wir uns dann eben auch auseinandergesetzt mit dieser Bibelstelle. Und ein anderer Lebensberater hat mir dort einen ganz tollen Input gegeben. Der sagte zu mir, mach dir doch mal klar, dass damals, als das aufgeschrieben wurde, es völlig natürlich war, dass mindestens zwei, wenn nicht drei bis vier Generationen unter einem Dach lebten. Das heißt, dass die Enkel und Urenkel hautnah mitbekommen haben, wie die Ehe der Großeltern oder Urgroßeltern war. Und natürlich hat sie das mitgeprägt. Das zeigt, dass es hier nicht um einen mystischen Fluch geht, der so durch Generationen wabert, sondern durch vorgelebtes und dadurch nachgemachtes und weitergegebenes Lebensbeispiel. Ich denke und bin mir sicher, dass Kinder, die aus einer geschiedenen Ehe kommen, das ist auch mit Studien nachgewiesen, viel höhere Scheidungsraten haben als Kinder, die in einer gefestigten Familie waren. Das heißt, es gibt diese Tendenz, dass wenn man Scheidung erlebt hat als Kind, dass man das als Erwachsener eventuell auch durchlebt. Aber ich sehe das nicht als Fluch, sondern als eine Altlast, als eine Prägung, an der man arbeiten kann. Daran kann man auch noch arbeiten, wenn man kurz vor einer Scheidung steht, sofern der Partner mitmacht.
Ja, und umgekehrt, in meinem Fall war es ja so, dass von meinen Vorfahren ist mir also keine Scheidung bekannt und trotzdem habe ich mich dann scheiden lassen. Das wäre ja dann praktisch ein Gegenbeispiel, ne?
Ja, richtig. Das ist nicht so einfach. Nachdem ich das so intensiv betrachtet hat, die Lehre über Fluch und Segen, muss ich sagen, dass ich über das, was da so durch christliche Kreise zieht, wenig begeistert bin.
Ja, speziell dann so in extrem charismatischen Bereichen, ne?
Nicht mehr nur. Das, was ich so fatal daran finde, ist, dass wenn man an sowas glaubt, dann legt man sich fest. Ja, dann nimmt man eine Zwangsläufigkeit an. Und es ist so, wenn man zum Beispiel jemanden helfen möchte, der eine spezielle Angst hat, Höhenangst oder irgendeine Angst hat, solange er sich intensiv mit dieser Angst beschäftigt und versucht, sie zu vermeiden, wird er diese Angst nicht los. Erst wenn er sich diese Angst stellt, sich konfrontiert, lernt er, diese Angst zu überwinden. Also die Lösung ist, Angst zu überwinden und nicht Angst zu vermeiden. Und so ist das dann eben, wenn man den Angst hat, unter einem Fluch zu stehen und man tut alles, um ihn zu vermeiden, dann bindet man sich nur noch mehr daran. Vor allem, wenn es völlig unüblich ist.
Das ist sicherlich eine gute Erklärung. Ich habe mich ja selbst vor 20 Jahren scheiden lassen. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich zwar, dass es nicht nach Gottes Willen war, aber ich hatte Gott damals noch nicht so ernst genommen, wie ich es heute tue. Oder anders gesagt, ich war im Geist Gottes eben noch nicht wiedergeboren. Also heute würde ich ihn nicht mehr bitten, wie ich es damals getan habe. Vater im Himmel, befreie mich aus dieser Ehe. Ich halte das nicht mehr aus. Habe ich wirklich so gebetet, tatsächlich immer wieder. Und irgendwie habe ich es dann geschafft, mich scheiden zu lassen. Ich bin heute fast 15 Jahre in zweiter Ehe verheiratet und seit 10,5 Jahren bekehrt. Und mein Gebet, wenn wir heute eine Ehekrise zu überwinden haben, das hat sich entsprechend verändert, dann bete ich eher so in die Richtung, Vater im Himmel, du bist der Dritte im Bund unserer Ehe, ich weiß nicht weiter. Bitte hilf du, dass unsere Ehe besser gelingt. Und jedes Mal hilft er weiter. Auch wenn man es erst nicht glauben kann, aber irgendwie kommt man doch immer wieder ins Staunen.
Ja, meine jetzige Frau und ich, wir haben das sogar so konkret gemacht mit Gott als Dritter im Bund, dass wir in der Trauung das konkret mit eingebunden haben, Gott eingeladen haben, der Dritte in unserem Bund zu sein und das auch dann nochmal verstärkt haben, dadurch, dass wir gemeinsam das Abendmahl eingenommen haben. Also dieser Gedanke, Gott als Dritten in die Ehe mit hineinzuholen, in den Ehebund und nicht nur als außenstehender Beobachter, finde ich sehr gut. Weil man sich dann ja bei seiner Entscheidung auch nochmal diesem Dritten im Bunde gegenüber verantworten sollte. Du sagtest, dass du früher so gebetet hast, dass Gott dich aus dieser Ehe befreien möge. Mir ist da wichtig, dass wir Gott nicht anlügen sollten in unseren Gebeten. Also wenn es eine Ehe tatsächlich so zu einer Hölle geworden ist, die man so empfindet, dann sollte man auch die Freiheit haben, vor Gott zu kommen und ihm zu sagen, das ist für mich eine Hölle. Ich kann darin nicht weiter existieren. Damit sollte man Gott aber auch Gelegenheit geben, uns etwas darauf zu erwidern.
Ja, ist auch wieder eine neue Sichtweise, was du da jetzt gerade sagst. Also damals war ich, wie gesagt, noch nicht bekehrt. Also ich ging nicht in die Kirche, habe keine Bibel gelesen. Das Einzige, wie ich meinen Glauben gelebt habe, das war einfach nur das Gebet. Und dann ging das nun mal in diese Richtung, weil ich einfach nicht diese Kraft des Wortes Gottes hatte durch die Bibel oder andere Christen um mich, mit denen ich überhaupt über Gott und den Glauben sprechen konnte. Das war dann sicherlich ein Mangel und vielleicht ist diese Art zu beten dann daraus auch entstanden, weil ich es einfach nicht anders wusste zu dem Zeitpunkt.
Ja, ich halte das auch nicht für verkehrt.
Also die spezielle Vorstellung, wie Gott handeln müsste, die ja wahrscheinlich jeder so in seinem Kopf hat, verhindert nicht selten, dass wir die tatsächliche Nähe Gottes nicht erleben. Wir haben alle den Wunsch, dass Gott so manches verhindert oder auf ein besseres Ziel lenkt. Gab es in deinem Leben oder in deiner ersten Ehe so eine spezielle Vorstellung, wo du gedacht hast, Gott wird so handeln oder sollte oder muss so handeln und wo Gott am Ende völlig anders gehandelt hat?
Ja, oft. Ich denke, das ist etwas, was uns begleitet in unserem Leben mit Gott, dass wir Vorstellungen haben, wie Gott jetzt handeln sollte und so. Und unsere Lösungsvorstellungen haben wir sowieso. Wenn wir etwas angehen, dann bauen wir eine Vorstellung auf, wie das dann gehen soll. Bei Ehe ist das auch nicht anders. Und manchmal meinen wir dann auch, dass Gott uns nicht erhört, weil er uns unsere Vorstellungen nicht erfüllt. Aber Gott erhört unsere Gebete und manchmal ist die Erhörung eben, dass etwas ganz anderes passiert.
Das stimmt, ja.
Ja, und wichtig dabei ist, dass wenn wir Gott um Hilfe bitten, ist es häufig so, dass derjenige, der um Hilfe bittet, selber der hauptsächliche Teil von Gottes Antwort ist. Wer nicht bereit ist, selbst Änderungen an sich oder in seinem Verhalten vorzunehmen, wird manchmal keine Gebetserhörung erleben.
Ja, das kann ich gut verstehen. Du schreibst ja zu Recht, wiederholt in verschiedenen Kapiteln, dass es immer Gottes ernstes und erstes Anliegen ist, die Heilung und Versöhnung des Ehepaares. Und doch schenkt er es den einen und den anderen aber nicht. Ich glaube, dass nur das geschehen kann, was Gott zulässt. Es wäre für ihn eine Leichtigkeit, den beiden einen neuen Willen und eine neue Liebe füreinander zu schenken, eine neue Gesinnung und einen starken Glauben. Doch oft tut er das nicht. Ich habe auch schon oft für Ehepaare in Krisen gebetet und dann ließen sie sich doch scheiden. Obwohl ich einen starken Glauben hatte, wirklich einen starken Glauben, dass Gott sie wieder versöhnt. Weiter lesen wir im Vers 13, Philippa Kapitel 2. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Für mich ist das immer wieder verwirrend. Wie kommst du mit diesem Gegensatz klar, dass er einerseits das Wollen schenkt, andererseits aber dann nicht allen das Wollen schenkt?
Ja, ich habe da schon sehr häufig mit Leuten darüber gesprochen. Du kannst dir vorstellen, das begegnet einem sehr häufig, dass die Leute sagen, Gott kann das doch, warum macht er es nicht? Wenn Gott das dann einfach so machen würde, dann müsste er den Menschen wie willenlose Marionetten behandeln. Er müsste uns auch in unseren Willen versklaven. Und das tut er auf keinen Fall mit uns. Denn wenn er das gewollt hätte, hätte er Jesus nicht schicken müssen, sondern hätte einfach Menschen auswählen können und hätte ihre ganze Ausrichtung und Willen auf ihn ausgerichtet und fertig. Also Gott sucht uns so, wie wir sind. Und er sucht auch unseren Willen, dass wir bereit sind, uns mit einzubringen, uns nach seinem Willen auch auszurichten. Der Weg der Veränderung durch Gott mit der Ehe, eben mit der Einwilligung dazu, überhaupt selbst verändert zu werden. Und da fällt mir immer wieder dieser römische, ich glaube der römische Hauptmann war es, zu Jesus sagte, ich will glauben, hilf meinen Unglauben.
Ja, genau, da gibt es ja noch eine andere Stelle, wo es heißt, er hat sie alle dem Ungehorsam ausgesetzt, damit sie alle seine Gnade erfahren können oder so ähnlich.
Mhm. Ja, und ich finde es sehr wichtig, eben bei der Betrachtung von Ehe und Scheitern der Ehe, dass immer beide Partner einverstanden sein müssen. Ich bin also der festen Überzeugung, dass wenn beide Partner sich wirklich Gott unterordnen und seinen Willen suchen, dass Gott dann diese Ehe heilen kann, wenn beide Partner das tun. Und genau hier scheitert es in der Realität sehr häufig, dass nämlich ein Partner aussteigt, sein Herz verhärtet, so wie Jesus das auch sagt, und daran scheitert die Ehe. In Matthäus 19 sagte Jesus, dass die eigentliche Ursache für Ehescheidung Herzenshärte ist und nicht Gesetz oder irgendwelche Vorlieben oder sowas. Und ich denke, das ist so dieser Knackpunkt. Und das war auch eine Herausforderung, die Gott mir gestellt hat. Als meine Frau mich verlassen hatte und ich verzweifelt mit Gott darüber gesprochen habe, hat Gott mir auferlegt, dass ich mein Herz nicht verhärten soll und dass ich meine Tür für meine Frau aufhalten soll, dass sie zurückkommen kann, solange bis er mir etwas anderes sagt. Er hat erst zu mir, als ich den Brief vom Gericht bekam mit dem Gerichtstermin, ich weiß noch, als ich den aufgefaltet vor mir hatte und gelesen habe, wie ich dann von Gott hörte, jetzt kannst du loslassen. Also bis dahin war das etwas, ein Agreement zwischen Gott und mir, dass er mir gesagt hat, ich soll vergebungsbereit sein. Ich habe dann gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Wenn ich mir das vorstelle, dann kriege ich Ekelgefühle und Schaudern bei dem, was alles passiert war. Aber ich habe gesagt, okay, das kannst du alles machen. Ich habe keine Vorstellung wie, aber ich bleibe zumindest dabei, dass ich offen bleibe. Manchmal ist es nur dieses, dass man sagt, okay, ich willige da ein, ohne dass man weiß, wie es geht. Und wenn beide Partner das tun, dann kann Gott Ehen retten. Aber es ist eben häufig so, dass einer sein Herz verhärtet.
Das ist dann schon wirklich, kann man sagen, übernatürliche Kraft Gottes, wenn das geschieht, dass beide das überwinden können, so wie du das eben so beschrieben hast. Schon sehr erstaunlich, ja. Und das prägt dich wahrscheinlich auch ungemein, was du da mit Gott erfahren hast in dieser Sache.
Ja, auf jeden Fall prägt mich das. Auch wenn das letztlich doch zur Scheidung geführt hat, hat es doch bei mir sehr viel bewirkt. Ich denke, dass es mich deutlich verändert hat in meiner Haltung, auch in meiner Barmherzigkeit anderen gegenüber.
Auf der anderen Seite ist das ja dann auch eine positive Nebenwirkung.
Ja, also wenn wir mit Gott auch durch Krisen und Scheitern durchgehen, wachsen wir daran.
In deinem Buch schreibst du, dass es deine Überzeugung ist, dass Gott schon mal dem uneinsichtigen und unbeugsamen, sagen wir jetzt mal hartherzigen Partner, seiner Begierde hingibt, zugunsten des anderen bußfertigen Partners. Und in der Bibel finden wir das zum Beispiel in Römer Brief Kapitel 1, der Vers 24. Darum hat Gott sie ihren Leidenschaften hingegeben, so dass sie ihren eigenen Körper schänden. Oder auch bei Jakobus im Kapitel 1, der Vers 14, es sind die eigenen Wünsche, die den Menschen ködern und fangen. Und dazu schreibst du dann noch, das ist nichts, worauf sie spekulieren können, aber etwas, das Gott durchaus schon mal tut. Was kann das nun konkret bedeuten? Ich meine damit, dass Gott durchaus weiß, ob eine Ehe noch eine echte Zukunft hat. Er weiß sehr gut, ob die Partner oder einer von ihnen sich endgültig der Ehe verweigern werden. So kann es sein, dass er diesen seinem Begierden hingibt und damit Fakten schafft, die eine Scheidung erlauben. Konkret bedeutet das, dass Gott seine bewahrende Hand zurückzieht und damit jemanden nicht weiter davon abhält, die Ehe zu brechen. Das kann ein Weg Gottes sein, Menschen aus einer Ehe zu befreien, die nur noch Leiden bedeuten würde. Aber ob Gott so etwas macht, bleibt seiner Souveränität überlassen und wir können ein solches Handeln Gottes, wenn überhaupt, nur mit genügend Abstand im Nachhinein erkennen. Hast du dafür vielleicht ein Beispiel, wie das aussehen könnte? Was für Leidenschaften und Begierden könnten damit gemeint sein? Also das eine hast du ja genannt mit Ehebruch.
Ja, also wir sehen das sehr häufig, dass wenn Ehen in Krisen kommen, dass dann sich der ein oder andere Partner schnell für eine neue Beziehung öffnet. Wir finden leider auch sehr häufig, dass sich jemand anbietet, der diesen geschundenen Partner tröstet und Verständnis zeigen will und so weiter. Also die Verführung hin zum Ehebruch geht dann schon schnell. Und ich denke, dass keiner von uns von sich, von seinem eigenen Charakter her sagen kann, ich würde niemals fremd gehen. Ich denke, dass man durchaus einen so gefestigten Charakter hat und einen gefestigten Willen hat, dass man sagen kann, ich tue alles, um das nicht zu tun. Aber ich denke, dass wir dazu auch immer ein ganzes Stück noch die bewahrende Hand Gottes brauchen. Seine Nähe, die uns bewahrt davor, dass wir nicht straucheln. Ich habe den Eindruck gewonnen, auch im Dialog mit Gott, so für mich, dass Gott mir dort gezeigt hat, dass er wirklich manchmal nur seine Bewahrung etwas lockern muss. Und dass wir dann fast schon automatisch in unsere Begierden fallen. Und das, was ich dort geschrieben habe, ist eben für eine Ausnahme und in der Annahme geschrieben, dass ich glaube, dass der Einzige, der wirklich beurteilen kann, ob eine Ehe Zukunft hat oder nicht, Gott ist. Nur er kann in die Herzen der beiden Beteiligten sehen. Nur er kennt die wahren Gründe der Krise und der Konflikte. Nur er kann auch in die Zukunft hineinsehen und beurteilen, ob diese Ehe nur eine Fortsetzung des Leidens darstellt oder ob da noch Potenzial drin ist. Also wenn wir Gott zutrauen, dass er Ehen heilen kann, denke ich, liegt es nahe, dass wir ihm auch zutrauen, dass er sehen kann, ob es dieses Potenzial in der Ehe noch gibt. Und ich denke, ich habe das auch aufgeschrieben, um solchen, die in so einem ewig lang dauernden Prozess des Hin und Her stecken, zu zeigen, das sieht Gott auch. Und hier steht Gott nicht einfach nur passiv daneben, sondern er bewertet das auch und gegebenenfalls ist es möglich, dass er entweder das Seinige dazu tut, dass das Ehepaar wieder neu zusammenkommt, oder dass er auch dann sagt, um das Leiden nicht mehr länger hinauszuziehen, er tut das Seine, damit Fakten geschaffen werden. Aber letztlich ist es nicht Gott, der uns in die Sünde führt, sondern dann ist es Gott, der uns nicht mehr von der Sünde abhält.
Ja, da gibt's auch so ein paar Beispiele, wo ich gerade vor Augen habe, wo ich denke, was wird Gott jetzt da tun? Und gerade wenn man schon vielleicht intensiv für diese Ehen gebetet hat, ne, ist das doch, ja, man leidet irgendwie immer mit als Außenstehender. Am Ende dieser Sendung möchte ich noch eine besonders brisante Frage stellen, nämlich, wie schon angekündigt in der ersten Sendung, über die Wiederheirat. Ist das denn jetzt eine Sünde? Darüber scheiden sich offensichtlich die Geister. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich in der Vorbereitung der Sendung dieses Kapitel durcharbeitete, war das auch mein Glaube, dass es nicht Gottes Wille ist, ein zweites Mal zu heiraten. Aufgrund des Bibeltextes in 1. Korinther 7, Vers 10. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann, und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Für mich ist immer noch nicht richtig klar, obwohl ich jetzt das Buch das zweite Mal durchgelesen habe, wie du daraus schließt, dass Gott ausdrücklich die Wiederheirat erlaubt. Kannst du das für unsere Hörer und für mich bitte genauer erklären, Charlie?
Ja, das kann ich. Also ich empfehle erstmal, meine biblische Ausarbeitung, die ich auch auf der Homepage stehen habe, herunterzuladen. Das sind 22 DIN A5 Seiten. Da beschäftige ich mich ausschließlich mit der Bibel zu diesem Thema. Und dort bin ich in dem Punkt Wiederheirat auf etwas sehr Erstaunliches gestoßen. Ich hatte zum Beispiel in einem Bibellexikon den Text des Scheidebriefs gelesen, der damals ausgestellt werden sollte, wie wir das im Alten Testament lesen. Und in diesem Text steht ausschließlich drin, ich gebe dich frei, damit du wieder heiraten kannst. Und da habe ich weitergeforscht und habe festgestellt, dass die Vorstellung, dass eine Wiederheirat Sünde sei, erst viel, viel später gekommen ist und eng gekoppelt ist daran, dass die katholische Kirche die Ehe zu einem Sakrament erhoben hat. Tatsache ist, dass wir in der gesamten Bibel nicht ein einziges Verbot der Wiederheirat finden, ja sogar im Gegenteil, und das schlüssel ich ziemlich deutlich auf, wir finden sogar im Neuen Testament, dass zum Beispiel Paulus den Unverheirateten gebietet oder empfiehlt, wieder zu heiraten. Und hier habe ich eine Denkaufgabe für dich. Er schreibt in diesem Kontext an die Jungfrauen, an die Witwen und an die Unverheirateten und empfiehlt ihnen zu heiraten. Wer die Jungfrauen, nämlich nie Verheiratete, sind, ist uns klar. Wer die Witwen sind, ist uns auch klar. Und wer sind die Unverheirateten?
Also du schließt jetzt daraus, dass das die Geschiedenen sind, ne?
Schließt du etwas anderes daraus?
Also ich habe das bisher noch nie so gelesen.
Ich muss zugeben, der Gedanke ist auch nicht von mir, den habe ich auch aus einer anderen Bibelarbeit heraus, aber das leuchtet eigentlich direkt ein. Auch wenn man im Grundtext nachguckt, es sind drei unterschiedliche Personengruppen. Und in Bezug auf Ehe gibt es nur drei mögliche, nämlich nie verheiratet, verwitwet oder geschieden. Und wenn du den 1. Korinther 7,10 gründlich durchliest, dann liest du, dass die Frau sich von dem Mann hat scheiden lassen. Sie ist geschieden. Und dann wird das so verstanden, sie solle unverheiratet bleiben oder wieder zu ihrem Mann zurückkehren. Das steht da aber überhaupt nicht.
So bleibe sie unverheiratet, steht hier.
Oder versöhne sich mit dem Mann. Das kollidiert direkt wieder mit einem Gebot aus dem Alten Testament, nämlich dort steht drin, dass wenn ein Mann sich von seiner Frau geschieden hat, und sie wurde Frau eines anderen und auch der lässt sich scheiden oder stirbt oder so und sie möchte wieder zu ihm zurück, dann dürfe er sie nicht zurücknehmen, denn sie wäre unrein für ihn geworden. Also was meint das? Und da auch in diesem Vers habe ich nachgeguckt, das war auch eine sehr persönliche Geschichte für mich. Also ich war geschieden, meine ehemalige Frau hat einen neuen Partner kennengelernt, verliebt, verlobt und wollten heiraten. Und dann haben die meinem ehemaligen Pastor angerufen, also der noch mein Pastor war und ihr ehemaliger war, weil sie sich eine Trauung von ihm wünschen. Und er stieß sich an diesen Vers. Und dann bin ich in den Grundtext hineingegangen und habe dann festgestellt, dass in dem griechischen Text das Wort für Versöhnung steht kat alasso. Und das ist nicht das Wort für Wiederherstellung, das ist ein völlig anderes Wort, das auch völlig andere Wurzeln hat. Und kat alasso ist eine Zusammensetzung, alasso heißt, kommt eigentlich aus der Handelssprache und meint quitt werden, keine Ansprüche mehr an den anderen stellen. Und kat ist eine Vorsilbe, die sagt bis in die Tiefe nein. Also steht dort, wenn eine Frau geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder begibt sich in Bezug auf ihren Mann in eine Haltung, wo sie keinerlei Ansprüche mehr an ihn stellt. Also ein echtes Versöhnen, nicht wiederherstellen. Also es steht de facto nicht in diesem Vers, dass die Frau wieder in die Ehe zurückkehren soll. Und ich kann nur wirklich die Ausarbeitung empfehlen, weil ich alle Bibelstellen dazu, die ich gefunden habe, zu diesem Thema aufgegriffen habe und auch im Grundtext betrachtet habe. Und ich zeige dort auf, dass in der Bibel tatsächlich drin steht, dass es eigentlich normal ist, wieder zu heiraten und unnormal, nicht wieder zu heiraten.
Ja, ich habe mir diese Bibelausarbeitung auch durchgelesen, weil ich da wirklich dran zu knabbern habe an dieser Stelle, so bleibe sie unverheiratet.
Ja, eigentlich ist das vom Seelsorgerlichen her und vom Therapeutischen her eine der weisesten Vorgaben, die man machen kann. Ich denke mal, sehr viele kennen das aus Ehen, die aus gescheiterten Beziehungen herauskamen, also Zweitehen und sowas, dass oftmals der ehemalige Partner wie ein Geist noch in der Ehe herumspukt. Der ist immer noch da und da werden immer noch Vergleiche gemacht, dann rutscht auch schon mal raus, so war mein Ex-Partner auch und sowas alles. Und deswegen ist da eigentlich auch die Empfehlung, die sehr einheitlich gegeben wird von christlichen Therapeuten, auch nicht christlichen, dass man mit einer neuen Beziehung mindestens 2 Jahre warten sollte. Also nicht von einer Beziehung in die nächste gehen sollte. Damit man innerlich versöhnt wird und dem ehemaligen Partner entlassen kann.
Ich kann mir gut vorstellen, dass da einige Hörer und vielleicht auch ich noch, mal gucken, was da noch bei mir alles damit passiert, verschiedene Fragen haben. Gibt es denn eine Möglichkeit, jetzt außer vielleicht hier im Chat noch mit dir Kontakt aufzunehmen und dir so die ein oder andere Frage zu stellen?
Ja, sicherlich. Man kann zum einen in das Forum gehen, das ich auf meiner Homepage habe und dort Fragen stellen. Man kann mir E-Mails schicken, man kann mich anrufen. Ich bin gerne bereit, Fragen dazu zu beantworten.
Vielleicht sagst du uns gerade nochmal die Adresse von deiner Homepage.
Das ist www.christel, also diese, das ist die Abkürzung für christlich, christel-lebensberatung.de.
Ja, vielen Dank. Wer noch Fragen hat und Charlie und da noch Unklarheiten hat, verwirrt ist oder so, oder vielleicht manches jetzt erstmal ein bisschen ruhen lassen muss, setzen lassen muss, kann ja sein, dass sich manches von alleine klärt oder löst, wenn ihr selber die Bibelstellen nachlest, oder eben Kontakt mit Charlie aufnehmen.
Ich möchte noch sagen, dass gerade jetzt, wo wir auch da über diese Frage gesprochen haben, über diesen Konflikt, den es dort unter Christen gibt in Bezug auf Wiederheirat, wenn sich jemand ärgert an dem, was ich sage, dann ist es gut. Dann ist es so lange gut, wie es ihn dazu bringt, mal genau nachzusehen, wie es wirklich in der Bibel steht. Denn das ist mein Wunsch. Mir geht es nicht darum, dass Leute jetzt sagen, Charlie ist so ein toller Kerl, der wird schon recht haben, sondern ich möchte wirklich, dass man in Frage stellt, was man bisher immer für richtig hielt und so dann nochmal die Bibel genau liest. Dazu kann ich nur ermutigen.
Vielen Dank, das ist ein super Tipp. Gut. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Offenheit und für deinen Dienst, dass du das hier auch beim Radio zur Verfügung stellst. Und ich denke, dass da viele auch davon profitieren können.